Ich bin heute Morgen jemand ganz anders. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Normalerweise habe ich auch so eine Wohlstandsbinde um den Hals und ziehe mir eine Jacke an, aber ich muss mich dafür entschuldigen. Ich kann das momentan nicht vertragen, weil ich ansonsten einen fürchterlichen Hustenreiz kriegen würde, wenn ich mir eine Krawatte umbinden würde. Ich bin so im Endstadium einer Grippe und die hat mich doch sehr geschwächt. Jetzt gucken wir mal auf heute Morgen. Danke dir, Lisa, für den Text, den du vorgelesen hast. Ja, ich hatte mir schon seit längerer Zeit vorgenommen, mal in so einer losen Folge über das Vaterunser zu predigen. Und wir starten da heute mal mit. Ihr wisst alle, dass es in der Bibel, einmal in Lukas 11 und hier in Matthäus 6, zwei verschiedene Anlässe gibt, auf die hin Jesus dieses Vaterunser hin lehrt oder äußert. In Lukas 11 geht es zurück auf eine Frage seiner Jünger, die ihn beim Beten beobachtet haben. Jesus kommt wohl aus einem ganz intensiven Gespräch mit seinem Vater und seine Jünger merken, Leute, da fehlt uns wirklich selbst etwas. Und sie gehen auf Jesus zu und fragen ihn: Herr, bitte, lehr uns beten, weil wir dieses unursprüngliche Gegenüber zum Vater einfach auch uns sehnlichst wünschen für unseren Alltag. Also Lukas 11 als eine Antwort Jesu auf eine Bitte seiner Jünger. In Matthäus 6 lesen wir derartiges nicht, keine Bitte der Jünger, sondern Jesus lehrt dieses Gebet des Vaterunsers hier in einem etwas anderen Zusammenhang. Der Matthäus erinnert sich, dass Jesus von der Bergpredigt herkommt, dass Jesus einiges gelehrt hat und jetzt zu seinen Jüngern sagt: Eure Gerechtigkeit soll eine ganz andere sein, eine ganz neue Qualität besetzen als die, die so landläufig bekannt ist von den Pharisäern und Schriftgelehrten, die er hier mit Sicherheit als die Heuchler tituliert. Und dann formuliert er drei Bitten an seine Leute: Wenn ihr Almosen gebt, wenn ihr betet und wenn ihr fastet, dann verhaltet euch bitte nicht wie die Heuchler, sondern dann seid ganz ihr. Dann seid wirklich ganz natürlich, dann seid in euch zu Hause und lebt von einer ganz anderen, neuen Qualität von Gerechtigkeit, die letztendlich ihren Ursprung in Jesus hat. Ja, wir befinden uns noch nicht nach Ostern und dennoch werden wir in diesem Gebet einige Grundzüge entdecken, die so österlich sind wie nur was. Wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die überall in der Synagoge oder an den Straßenkreuzungen stehen, öffentlich beten und das tun, um gesehen zu werden. Ich denke, in der Gefahr stehen wir nicht. Das müssen wir uns heute Morgen nicht gegenseitig warnend sagen, dass wir so Showbeter sind. Definitiv nicht. Aber Jesus sagt, wenn du im Gegensatz zu diesen Heuchlern betest, dann zieh dich zurück in deine Kammer. Dann schließ hinter dir ab und dann formulier dein Gebet. Hab deine Zeit mit Gott. Hab dein Zwiegespräch mit deinem Vater, so sagt Jesus hier in unserem Text. So ganz ursprünglich, so ganz persönlich, so ganz natürlich. Nicht wahr? Da gelingt uns am ehesten die wirkliche Begegnung mit unserem Schöpfer, mit unserem Herrn. Wenn wir uns zurückziehen aus unserem Alltag, wenn wir uns mal ganz rausnehmen aus dem Krach, der so um uns herum stattfindet, dem wir uns auch selbst aussetzen. Ich genieße das, jeden Morgen im Büro zu sitzen und Zeit zu haben, bevor meine Jungs kommen und mir dann wieder auf den Zeiger gehen. Entschuldigung, natürlich nicht. Aber ich genieße diese Zeit der absoluten Stille. Der absoluten Stille im Hören auf Gottes Wort im Lesen von Auslegungen dazu, aber dann noch in persönlichen Zwiegespräch mit meinem Herrn. Das gibt mir Kraft und Ausgeglichenheit für den ganzen Tag. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und was ich entdecke ist, dann bete zu deinem Vater, sagt Jesus ausdrücklich. Später im Vater unser ist von unserem Vater die Rede, aber hier in der Kammer ist die Rede von deinem Vater. Hier geht es also tatsächlich um ein ganz persönliches Gespräch, nicht um dieses Miteinanderbeten. Das hat sicherlich auch seine Berechtigung. Die Gebetsgemeinschaft, die wir suchen, die heute Morgen schon unten stattgefunden hat, die wir gleich auch hier suchen werden unter deiner Anleitung. Auch das hat seine Berechtigung. Aber wenn Jesus sagt, wenn du aber betest, dann zieh dich zurück und rede mit deinem Vater, dann geht es um diesen Aspekt der wirklich persönlichen Begegnung mit Gott. Der Vater, der im Verborgenen sieht, der ist unterwegs im Verborgenen, der ist ganz nah bei dir. Der guckt auf dich, der pflegt Gemeinschaft, der ist sowas von gerne bereit, auch diese Zweierschaft mit dir zu pflegen, obwohl da kein Zweiter oder Dritter ist, nach dessen Verheißung ja Gott in unserer Mitte sein wird. Sondern hier heißt es, der Vater, der ins Verborgene sieht oder im Verborgenen sieht, der wird dir es vergelten. Das heißt, er ist da ganz nah, ganz ursprünglich bei uns, erfahrbar. Und dann sagt Jesus noch was. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Ich habe mein Gebet dahin mal untersucht und mal gefragt, plapperst du viel Worte um wenig Inhalt? Ich weiß nicht, ich mag euch da ein Stück weit auch einladen und fragen. Ich habe eine Tochter, die hat so zur Eigenart, wenn sie irgendwas von mir will, dann kommt sie. Und dann sagt sie, oh Papa, du bist doch der Beste und der Schönste und der wird auch immer. Und kannst du dich noch daran erinnern, du hast mir 2003 da auch mal irgendwas Gutes getan und 2012 war eine ähnliche Situation und jetzt stecken wir in einer ähnlichen Situation wieder. Wie wäre das, wenn du gegebenenfalls noch mal drüber nachdenken könntest? Boah, ich sag, Entschuldigung, ich hätte beinahe... Komm auf den Punkt. Du stiehlst mir meine Zeit. Du solltest jetzt wirklich langsam mal dahin kommen, mich darum zu bitten, was du tatsächlich willst. Dieses Rumgeplänkel, das ist fürchterlich. Und die Frage an mich lautet, gehe ich nicht manchmal auch genauso mit Gott im Gebet rum? Ich habe echt angefangen, mal mein Gebet auf das absolut Wesentliche an Worten zu reduzieren. Und ich merke, wie meine Gedanken sich konzentrieren auf das eigentlich Wesentliche. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich möchte euch einladen, es auszuprobieren. Die wenigen Worte helfen uns, uns auf das wirklich Wesentliche zu konzentrieren und zu sagen, jo, das ist es doch eigentlich, was ich von dir erbitte, mein Vater. Das erwarte ich, das wünsche ich mir, das erhoffe oder ersehne ich mir. Und da bin ich dann noch ganz eins mit meinem Vater und sage, ja, ich habe den Eindruck, das brauche ich auch von dir. Und so höre ich auf zu plappern. Zu plappern mit vielen Worten, weil Jesus mir sagt, das hilft kein Deut weiter, wenn es darum geht, dass der Vater im Himmel dich hört oder er hört. Wenige Worte sind manchmal mehr. Und wenn wir das Vaterunser durchdeklinieren, werden wir entdecken, dass Jesus sich mit seinen wesentlichen, wenigen Worten auf das konzentriert, was wirklich ganz, ganz wichtig, und wesentlich ist, zu beten. Wir gucken uns da ja noch den ersten Vers gleich miteinander an. Aber wisst ihr, in diesem Vers, in dem folgenden Vers, seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Ich muss euch sagen, diese Aussage hat mich neu umgehauen. Ich weiß nicht, ob ich das rüberbringen kann, aber Jesus sagt uns, liebe Freunde, liebe Brüder, wenn ihr betet und eurem Vater im Himmel begegnet, ihm eure Wünsche vortragt mit kurzen, knappen Worten, dann tut das in diesem absoluten Bewusstsein, dass der Papa im Himmel darum weiß, was du brauchst. Ich weiß nicht, ihr alle wisst ja, wir haben eine ganze Reihe Kinder in unserem Leben betreut. Und ich habe meine Frau bewundert, wenn sie das Fläschchen schon heiß gemacht hat, bevor das Kind anfing zu plärren und sich gemeldet hat, ey du, ich habe jetzt mal das Bedürfnis nach einer Pulle. Und wenn meine Frau im Prinzip schon alles bereit liegen hatte, weil sie genau wusste, da ist ein Malheur passiert, da musste das Kind nicht erst anfangen zu geiern, rumzukrakehlen und sich bemerkbar zu machen, sondern das ist eine Begabung, die Gott uns Menschen mitgegeben hat, die Bedürfnisse von anderen Menschen, insbesondere von unseren Kindern, nachzuempfinden, vorzuempfinden. Noch viel größer ist Gott, noch viel weiser und noch unendlich freigebiger ist unser Gott. Ich habe mich erinnert an die Predigt über die Wüstenwanderung. Was für ein Gott, kann ich nur wieder sagen. Was für ein Gott, der sich Gedanken macht, der genau weiß, was ich bedarf, in welcher Situation und bereit hält, was mir fehlt. Ich habe euch heute Morgen schon in der Einleitung gesagt, dass es mir nicht ganz so toll geht und meine Frau hat mich jeden Tag gebeten, ruf an und sag ab. Und ich habe hier gesagt, du, ich kann nicht darüber predigen. Euer Vater weiß, was ihr benötigt, ihr ihn bittet, wenn ich das nicht lebe. Wenn ich nicht versuche, das für mich wenigstens irgendwo in die Tat umzusetzen. Und ich bin heute Morgen echt mit einem bangen Herzen hier hingegangen. Ich habe eigentlich keine Stimme. Ich habe einen dermaßen Hustenreiz, dass ich völlig untypisch für mich einen Tee mit nach vorne genommen habe, weil ich versucht habe, den zu unterdrücken. Aber ich habe gebetet. Du weißt, was ich brauche, lieber Vater, nämlich Stimme und keinen Hustenreiz. Und ich möchte euch einfach sagen, ich finde das total fantastisch, dass Gott so im Kleinen die Bedürfnisse wahrnimmt und stillt und mit uns ist. Und ich weiß von ganz großen Bedürfnissen, die wir haben, nach Wärme, nach Geborgenheit, nach Liebe, Bedürfnisse geistlicher Art, Bedürfnisse, die wir auf die Gemeinde projizieren, die wir aneinander haben, Bedürfnisse, die wir einander auch formulieren. Und sie haben alle ihre Erfüllung in unserem liebenden Vater, der für uns sorgt, so wie wir es nötig haben, der uns in geistlichen Krisen begleitet und Perspektive schenkt, der uns dann, wenn wir Liebe brauchen, mit Liebe entgegentritt, wenn wir Zuspruch brauchen, dann wird er dafür sorgen, dass dieser Zuspruch kommt. Wenn wir seine Nähe brauchen, wer ist er, dass er sie uns vorenthält? Ich freue mich so über meinen Vater, den ich gerade über diesen Nachdenken, über das Vaterunser oder über diese Einleitungsworte nachgedacht habe, ihn nochmal ganz neu kennengelernt zu haben und das als diesen ganz besonders hervorstechenden Vers für mich wahrgenommen habe. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Wie schön, wie schön. Lasst uns das mit in unseren Alltag nehmen. Über diesen Tag hinaus. Und jetzt fängt er an. Betet ihr nun so? Er wählt knappe Worte. Er wählt wesentliche Worte. Und ich möchte mit euch hinhören auf das, was er für Worte wählt, wie er sie wählt und was sie uns zu sagen haben. betet ihr nun so, Vers 9. Unser Vater, der in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Ich bin jetzt abgewichen von der Luther-Übersetzung. Ich habe die Elberfelder genommen und ich habe die eingeklammerten Worte mal gestrichen. Ich erkläre es euch. Über diese beiden Worte, unser Vater, habe ich schon einen Artikel im Gemeindebrief geschrieben. Ich habe damals darüber nachgedacht, was für mich Vater heißt. Und ich habe damals, kurz bevor ich diesen Artikel geschrieben habe, mit unserem Sohn gesprochen, der in meinen Augen wahrlich kein Leben lebt, was, ich sag mal, wirklich lobenswert und was ich gutheißen würde. Und doch bin ich sein Vater. Und ich habe ihm diese Zusage gemacht, egal was du machst, egal wie du dich verhältst, meine Vaterschaft werde ich dir nicht aufkündigen. Und ich denke, dass Jesus mit genau dieser Absicht uns diesen Vaterbegriff hier lehrt. Er sagt, unser Vater. Vorher redete er von dein Vater, der im Verborgenen ist, der in der Kammer ist, den du da begegnest. Jetzt ist die Rede von unser Vater. Jetzt können wir gemeinsam mit diesem Vater reden, aber wir müssen uns auch bewusst machen, wer diese Worte spricht. Es ist der eingeborene Sohn. Es ist der Einzige, der das Recht hat, diesen Namen Gottes in den Mund zu nehmen. Das müssen wir uns bewusst machen. Christus ist der Sohn. Und Gott ist sein Vater. Und wenn Christus uns lehrt, unser Vater zu sagen, dann erlaubt er uns damit, seine Brüder zu sein. Dann erlaubt er uns damit, diesen Vater in genau dieser Weise anreden zu dürfen, wie er das Recht hat. Nicht wahr? Wir haben das Recht darauf, Gottes Kinder zu sein, nachdem wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben. Und dieses Recht spricht uns Jesus hier schon zu. Wir dürfen zu seinem Vater genauso wie er unser Vater sein. Ich habe euch eben schon von unseren vielen Kindern erzählt, die wir betreut haben. Und ihr wisst, dass wir auch ein paar adoptiert haben. Und wir wissen, welche Probleme die drei haben oder hatten, die wir adoptiert haben, wenn neue Kinder kamen und uns dann nach einer gewissen Zeit der Eingewöhnung mit Papa und Mama ansprachen. Das war für sie ein absoluter Angang, das mit ihnen teilen zu müssen, mit diesen Neuankömmlingen, mit diesen Menschen, die in ihren Augen nicht wirklich zur Familie zählten, weil sie nur auf der Durchgangsstation waren. Ja? Die dürfen doch jetzt nicht Papa und Mama zu euch sagen, oder? Doch, wir dürfen Papa zu Gott sagen, weil Christus uns das erlaubt. Weil er uns gerne mit in diese innige Beziehung zu seinem Vater integriert sehen möchte. In diese Lebensbeziehung, die an Enge, an Bindung nicht zu überbieten ist. Ich finde es als ein unendliches Geschenk, das Jesus uns hier macht. Dieses unser Vater aussprechen zu dürfen in dem Bewusstsein, dass es der allmächtige Gott ist, der sich in Christus uns zugewandt ist und jetzt unser Vater ist. Und da sind wir wieder bei Ostern. Da sind wir wieder bei diesem Karfreitagsgeschehen, wo Christus das manifestiert, was er hier vorschattet. Da manifestiert er es am Kreuz und nimmt uns mit hinein, in sein Leiden und Sterben, in dieses Sterben, das erforderlich ist, damit wir versöhnt werden können mit Gott. Und er nimmt uns mit hinein in seine Auferstehung, in diese neue Gerechtigkeit hinein, von der er ganz am Anfang die Rede war. Diese neue Gerechtigkeit, die qualitativ völlig anders ist, weil wir mit Christus gestorben und auferstanden sind und jetzt in einer völligen Neuheit des Lebens Gott als unseren Vater im Alltag erleben und ansprechen dürfen. Wie wunderbar. Aber er bewahrt uns ein Stück weit mit seinem zweiten Ausspruch auch davor, eine allzu große Nähe, so eine Kumpelschaft zu Gott aufzubauen. Nicht wahr? In der Gefahr stehen wir ja ganz schnell, dass wir das missbrauchen. Dass wir meinen, Gott wäre unser Kumpel und wir, oder wäre wie so eine Gebetsmaschine, in die hinein wir unsere Gebete formulieren und dann haben wir die Erwartung, dass er auch reagieren muss, weil er sich ja dazu verpflichtet sieht. Nein, Christus sagt, unser Vater, der in den Himmeln. Ich weiß nicht, ob er damit direkt wieder so etwas wie eine Distanz herstellen will, möchte ich gar nicht behaupten. Ich möchte nur wahrnehmen, dass hier die Rede von einem unendlich großen, allmächtigen Gott ist, den Jesus uns hier neben diesem Vaterbegriff vor Augen malt. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Gebet des Salomo kennt, das er gesprochen hat, als er den Tempel in Jerusalem nach Abschluss des Baus eingeweiht hat. Da sagt er im Gebet: Gott, der du die Himmel der Himmel bewohnst, wie kannst du dich herablassen, in einen solchen Tempel zu wohnen? Das passte für ihn überhaupt nicht zusammen. Der Gott, der die Himmel der Himmel bewohnt, das müssen wir uns einfach auch mal gedanklich klar machen. Wir kennen über uns dieses Firmament und nennen es Himmel, Heaven auf Englisch. Aber wir sprechen auch von der Sphäre Gottes. Sein Reich, sein Anwesenheitsgebiet und nennen auch das Himmel. Und hier sagt Jesus, der Vater ist in den Himmeln der Himmel. Also eigentlich ein unvorstellbarer, unnahbarer, unbegreifbarer, unhabhaft machbarer Gott, der weit über unsere gedanklichen Grenzen hinaus existent ist, der so groß ist, dass wir sein Wesen nicht formulieren können, nicht begreifen können und mit unseren Worten nicht ausdrücken können, wer er ist. Er ist der in den Himmeln. Wenn wir das miteinander aussprechen, dann lass uns das deutlich machen. Er ist unser Vater, jawohl, aber er ist auch der in den Himmeln. Einerseits der, der in unseren Herzen Heimat genommen hat, Wohnung genommen hat mit dem Heiligen Geist und Christus, seinem Sohn, der allerdings darüber hinaus Platz braucht im Himmel der Himmel, um seine Majestät wirksam werden zu lassen in unserem ganzen fassbaren und unfassbaren Kosmos. Die Himmel der Himmel bewohnt Gott. So unendlich groß ist er. Und deswegen schiebt er auch nach. Geheiligt werde dein Name. Und jetzt einfach mal bitte, an wen ist denn diese Bitte gerichtet? Geheiligt werde dein Name. Ist es eine Bitte, die Jesus von uns aus an Gott ausgesprochen haben möchte? So quasi, Vater im Himmel, sorg dafür, dass dein Name geheiligt werde. Ich glaube, überall da, wo Gott existent ist, da wo Gott präsent ist, da ist er das in seiner ganzen Heiligkeit. Und nicht wahr, wenn Jesus oder wenn eigentlich in der Bibel vom Namen die Rede ist, dann identifiziert das nicht den Klaus Burkhardt als Klaus Burkhardt mit einer Personenkennziffer von XY, sondern dann identifiziert das einen Menschen mit seiner ganzen Person und seinem ganzen Wesen. Der Name steht sozusagen als Synonym für diese Person. Geheiligt werdest du, Vater, der du im Himmel bist. Wer sorgt dafür, dass dieser Name oder diese Person Gottes geheiligt werde? Bitte, wer betet denn dieses Gebet? Ich habe im Programm gelesen, wir dürfen es gleich miteinander beten. Wie schön. Ganz. Aber um uns herum in all den Kirchen evangelischer, katholischer Natur wird dieses Gebet heute Morgen gebetet. Das fängt im äußersten Osten an, am frühen Morgen, und hört im äußersten Westen irgendwann heute Abend auf, dass Menschen sagen, unser Vater, der du bist im Himmel oder in den Himmeln. Und ich habe mich gefragt, wie viele Menschen dieses Gebet kennen, aber nicht den Vater. Und ich bin erschrocken darüber und habe mich gefragt, wie geht denn Gott damit um? Dass Menschen dieses Gebet beten, aber den Vater nicht wirklich kennen. Im Neuen Testament lesen wir, dass jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden nach Gott benannt worden ist. Das heißt, dass Gott der universelle Vater ist. Er ist der Ursprung allen Seins. Er ist der Ursprung alles Sichtbaren und Unsichtbaren, all dessen, was wir mit unseren Augen sehen, mit unserem Geist erfassen können, all das, was wir erforschen und mit dem Mikroskop angucken müssen, all dessen ist er der Urheber, der Vater, derjenige, der sich Gedanken gemacht hat, dieses zu schaffen. Und so ist er auch der Vater all derer, aller Menschen auf der ganzen Welt, weil jeder Mensch sein Gedanke ist. Jeder Mensch. Wer heiligt denn jetzt diesen Namen? An wen ist diese Bitte gerichtet? Und ich höre sie so ganz ursprünglich an mich gerichtet und möchte euch einladen, sie an euch gerichtet zu empfinden und nachzudenken, dass wir aufgefordert sind, in unserem Alltag den Namen Gottes zu heiligen. Die Person Gottes über alles zu stellen in unserem persönlichen Leben, in unserem Leben als Gemeinde, in unserem Leben als Familie, als Ehepaare und auch als Einzelperson. Geheiligt werde, dein Name heißt, ich bin Gott ganz zugewandt. Ich bin Gott ganz zugewandt. Und ich bin Gott ganz zugewandt und heilige damit seinen Namen. Ich suche in erster Linie die Gemeinschaft mit dem Vater. Ich suche in erster Linie die Verbindung mit Gott. Und auf die Art und Weise heilige ich Gottes Namen. Heilige ich seine Person, indem ich ihn an die erste Stelle meines Lebens stelle. Nochmal zusammenfassend, diese beiden Hauptgedanken dieses Abschnittes aus Matthäus 6. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Was für ein Geschenk. Und dann diese Aufforderung. Leb so, dass Gott in deinem Leben an erster Stelle steht, denn dadurch wird sein Name und seine Person geheiligt. Amen.